Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir erinnern heute an eine besonders schillernde und einflussreiche Persönlichkeit der Kunstgeschichte. Vor 100 Jahren ist der Kunsthändler und Verleger Paul Cassirer gestorben. Wir sprechen darüber, wie er unseren Blick auf die moderne Kunst revolutioniert hat. Und wir schauen uns die Filme dieser Woche an. Unter anderem Ein einfacher Unfall. Das ist der Film, für den der iranische Regisseur Rafa Panahi in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Morgen läuft er bei uns in den Kinos an. Außerdem besuchen wir eine Bibliothek in Leipzig, die Sehbehinderten und Blinden Teilhabe an der Literatur ermöglicht. Und wir fragen die Autorin und Friedensaktivistin Joana Osman, wie sich in unseren sehr unfriedlichen Zeiten vielleicht doch so etwas wie Frieden und Annäherung herstellen lässt. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Fazit.
Heute, vor genau 100 Jahren, ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der damaligen Kunstwelt gestorben, Paul Cassirer. Im Büro seines Anwalts hat er damals einen Suizidversuch begangen, dem er schließlich auch erlegen ist. Es ist eine Seltenheit, dass ein Kunsthändler und Verleger eine derartige Popularität erreicht, selbst berühmt wird. Sein Leben war glamourös und tragisch. Zugleich brachte er den französischen Impressionismus nach Deutschland und veränderte unsere Sicht auf die moderne Malerei bis heute. Mehr als Grund genug, an Paul Cassirer zu erinnern. Dafür kann ich jetzt mit dem Verleger und Literaturwissenschaftler Bernhard Echte sprechen, der über viele Jahre ein Mammutwerk über die Ausstellungen im Kunstsalon Paul Cassirer herausgebracht hat. 8 Bände gibt es schon, in diesem Jahr erscheinen dann die Bände 9 und 10. Viele tausend Seiten kommen da zusammen, es gibt also viel zu besprechen. Schönen guten Abend, Herr Echte.
Ja, guten Abend.
Herr Echte, man hat Paul Cassirer den Paten des Impressionismus genannt, aber auch den Napoleon des deutschen Kunsthandels. Warum diese Superlative? Was war dieser Paul Cassirer für eine Persönlichkeit?
Er hat eben einen Einfluss auf die Kunstentwicklung seiner Zeit genommen, wie zuvor und wahrscheinlich auch danach kaum jemand mehr. Und als er mit seinem Vetter Bruno Cassirer die Galerie gegründet hat an der Viktoriastraße 35, war das zunächst ein ganz kleines Unternehmen, nur in 3 intimen Räumen, hat aber sofort große Aufmerksamkeit erregt, denn die beiden Cassirers zeigten das, was der Kaiser die Rinnsteinkunst genannt hat. Mhm. Also die Kunst eigentlich der sozialen Realität einerseits, zum Beispiel mit Liebermann, andererseits aber die Kunst des sogenannten Erbfeinds Frankreich, nämlich die Impressionisten. Und die damalige deutsche Kunst war ja eine ziemlich bombastisch-heroische Angelegenheit und hatte so einen ganz, ganz anderen Charakter, sodass das, was Paul Cassirer und Bruno Cassirer machten, sofort abstach und sofort ganz große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Auch weil es mit diesen nationalistischen Klischees aufgeräumt hat, dass man eben nur das hehre Deutsche zeigen wollte, oder auch weil diese französische Entspanntheit etwas war, was man so nicht gekannt hat in Deutschland?
Das selbstverständlich, aber auch insgesamt diese internationale Orientierung und die Orientierung auf ein modernes Leben hin. Denn man muss sich ja vorstellen, damals war eine Zeit der ungeheuren Innovation in Technik, in Wissenschaft, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Nur eigentlich im kulturellen Bereich war man sehr rückwärtsgewandt. Also man baute neugotische Kirchen und man baute Trutzbogen, wenn man sich eine Villa hinstellen wollte und seine nationale Gesinnung beweisen wollte. Und das war eigentlich sehr rückwärtsgewandt. Und da haben die beiden Cassirers und Paul im Besonderen ganz andere Akzente gesetzt und hat zu einem gesellschaftlichen Geschmackswandel beigetragen, der eigentlich unser Leben bis heute prägt.
Also man könnte ihn vielleicht sogar den ersten Global Player auf dem Kunstmarkt nennen, weil er eben diese Internationalität auch bewusst vorangetrieben hat.
Das stimmt nicht. Er war sehr gut vernetzt in Frankreich, also in Paris. Er hat Beziehungen gehabt nach England. Er hat mit Meyer Graefe zusammen in Spanien El Greco entdeckt und alle diese Dinge gemacht.
Und was war das überhaupt für ein Ort, dieser Kunstsalon Cassirer in Berlin, von dem Sie jetzt ja auch schon mehrfach gesprochen haben? Was fanden da für Veranstaltungen statt, die ja auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben?
Am Anfang, wie gesagt, war das eine recht intime Sache von 3 Räumen, aber schon Nach 3 Jahren hat Paul Cassirer einen großen Oberlichtsaal angebaut und später noch einen weiteren und noch ein Stockwerk dazugenommen, sodass er Platz hatte, um bis zu 160 Gemälden zu zeigen. Das war also fast ein musealer Rahmen dann 1914 herum. Und er hat dort auch jede Menge literarische Veranstaltungen gemacht. Sein erster literarischer Programmleiter sozusagen war Herwart Walden, der später die Zeitschrift Der Sturm herausgegeben hat. Er hat also auf vielen Ebenen sich exponiert, hat ab 1908 ja auch einen eigenen literarischen Verlag geführt mit Autoren wie Frank Wedekind, Heinrich Mann, René Schickele und wie sie alle geheißen haben. Und so sind diese Räume an der Viktoriastraße ein kulturelles Zentrum gewesen. Das eine Zentrum, was er bedient hat. Und das andere war ja die Berliner Sezession, deren Sekretär und Geschäftsführer er gewesen ist. Und das waren zwei Spielstätten, die binnen weniger Jahren das kulturelle Leben in Berlin sehr stark bestimmt haben.
Man muss auch von der Sezession sprechen, wie Sie gesagt haben, also von seiner Verbindung mit den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort. Aber man muss auch von seiner Ehefrau sprechen, der berühmten Schauspielerin Tilla Durieux. Mhm. Was war das für ein Paar? Die hätten heutzutage wahrscheinlich die Boulevardpresse komplett dominiert, oder?
Auf jeden Fall. Denn sie waren beide sehr extrovertierte Leute und sie sind überall aufgetreten. Also sie waren ja nicht nur auf den Kunstausstellungen präsent, sondern eben Paul Cassirer auch im Theater natürlich. Also ich glaube, die beiden sind vor 3 Uhr nachts kaum je ins Bett gekommen, denn man hat nach den Theatervorstellungen natürlich noch zu Abend gegessen. Und ja, wenn Sie zum Beispiel in Harry Graf Kesslers Tagbüchern lesen, wann das Frühstück stattgefunden hat, dann beginnt es so um 12 Uhr und oder erst um 14 Uhr. Nicht? Also die haben die Nacht zum Tage gemacht und haben ein ungeheuer reges gesellschaftliches Leben geführt.
Ich habe es anfangs gesagt, Paul Cassirers Leben endete tragisch mit dem Suizid. Er wurde ja auch in den 20er Jahren zunehmend als Jude attackiert. Hatte der selbstgewählte Tod auch was mit dieser gesellschaftlichen Verdüsterung zu tun? Wie hat er das überhaupt wahrgenommen am Ende seines Lebens?
Das ist eine komplexe Angelegenheit. Das Merkwürdige ist ja, dass Paul Cassirer mit der Kunst, die er neu lanciert hat, Erfolg gehabt hat. Und er hatte viele, viele Mitarbeiter, die dann selber eigene Kunsthandlungen aufmachten, sodass er eigentlich von seinem eigenen Erfolg überholt worden ist. Er hat dann aber auch unter den Folgen des Krieges enorm gelitten, denn er hatte während des Krieges, beziehungsweise seine Mitarbeiter hatten während des Krieges Bilder verkauft, die den französischen Kollegen gehört hatten. Und die wollten nach dem Krieg entweder die Bilder oder das Geld zurück. Aber in Deutschland hat die Inflation das ganze Geld zunichte gemacht und so stand Cassirer vor sehr, sehr schwierigen einerseits finanziellen Problemen, andererseits aber auch die Frage, wie kann ich mich mit meinen französischen Kollegen einigen? Und er hat sich dann ziemlich stark zurückgezogen, wollte eigentlich auf die Altmeisterkunst dann umsatteln, war sehr viel weg, war in Rom, war in den Niederlanden, war auch in den USA. Und es war eine schwierige Zeit für ihn und dann kam diese Trennung von Tilla Durieux und als diese Trennung besiegelt werden sollte bei dem Anwalt, hat sich Paul Cassirer diese Schusswunde beigebracht, offenbar eigentlich gar nicht, um sich umzubringen, sondern eigentlich um einen Theatercoup zu landen, so war er. Und er ist auch nicht an dieser Schusswunde gestorben, sondern an der Sepsis, die einer aus dem Wundbrand, der daraus entstanden ist. Und damals gab es keine Antibiotika. Und so ist er an dieser Blutvergiftung gestorben.
Sie beraten gerade die Alte Nationalgalerie für eine umfangreiche Cassirer-Ausstellung, die dann im Mai Eröffnung haben wird. Ihr großes Verlagsprojekt geht weiter mit der Aufarbeitung der Ausstellungsgeschichte von Paul Cassirer. Warum lässt Sie ganz persönlich dieser Mann nicht los?
Es ist eigentlich weniger der Mann als seine Leistung. Denn ich glaube, dass er, ja, wie ich schon sagte, eine so große Wirkung auf die Kulturgeschichte, auf den Wandel des Geschmacks, auf die neue Kunst ausgeübt hat, dass ich es einfach für unerlässlich finde, dass man diese Geschichte rekonstruiert. Und ich bin wirklich, wirklich begeistert, dass man jetzt in Berlin diese Chance endlich ergreift, mal diese Leistung auch dem großen Publikum zu zeigen. Und dass Frau Hüsch als neue Direktorin der Alten Nationalgalerie und ihre Equipe das jetzt machen, finde ich ganz großartig. Und ich wünsche der Sache wirklich jeden Erfolg.
Wir werden uns das anschauen, wenn es im Mai soweit ist. Der Verleger, Publizist und Literaturwissenschaftler Bernhard Echte, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen.
Wir schauen auf die Filme, die morgen ins Kino kommen. Ein Werk sticht da ganz besonders heraus, ein einfacher Unfall vom iranischen Regisseur Rafa Panahi. Er hat für diesen Film letztes Jahr die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes gewonnen und geht mit ihm jetzt für Frankreich ins Rennen um den Oscar in der Kategorie Bester internationaler Film. Es geht um Repressionen durch den iranischen Staat und die hat Regisseur Panahi auch am eigenen Leib erfahren. Im Dezember wurde er in seiner Abwesenheit von einem Gericht in Teheran zu einem Jahr Haft verurteilt und mit einem Ausreiseverbot belegt. Noch ist er allerdings auf internationaler Promotion-Tour für den Film. In Berlin hat er mit meinem Kollegen Alexander Soyer über diese Situation gesprochen.
Ich wurde ja jetzt zwar in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, aber ich habe den Behörden ganz klar mitgeteilt, dass ich spätestens nach der Oscar-Kampagne und den Oscars zurückkehren werde. Genauso war es auch in Cannes. Auch da habe ich gesagt, dass ich direkt danach zurückkehre. Und einen Tag nach dem Festival war ich wieder im Iran. Sein Film, Ein einfacher Unfall, ist inspiriert von den beiden Gefängnisstrafen, die Panahi schon ertragen musste. Seine erste Haft verbrachte er hauptsächlich in einer Einzelzelle und bei den regelmäßigen Verhören wurden ihm die Augen verbunden. Bei seinem zweiten Aufenthalt wurde er nicht wieder isoliert und hatte Kontakt mit vielen Mitgefangenen. Direkt im Gefängnis denkt man nicht über das Filmemachen nach. Das Einzige, woran man dort denkt, ist, wie man den Tag übersteht. Das ist für alle Gefangenen so. Natürlich habe ich mit den anderen gesprochen, ihre Geschichten gehört. Aber da hatte ich noch nicht den Gedanken, daraus einen Film zu machen. Und auch nicht als erstes, als ich die Mauern hinter mir gelassen habe. Da habe ich vor allem an die Menschen gedacht, die noch drin sind. Aber irgendwann habe ich den Druck gespürt, diesen Menschen und ihren Geschichten gerecht zu werden. Da habe ich mir gesagt, okay, ich muss einen Film darüber machen. Wie schon Mohamed Rasulovs Film Die Saat des heiligen Feigenbaums, der 2024 in Cannes einen Preis gewann, ist auch Panahis ein einfacher Unfall, kein verstohlener oder verschlüsselter Seitenhieb mehr gegen das iranische Regime, sondern eine unverhohlene Abrechnung und damit auch ein eindeutiges Auflehnen, mit dem sich Panahi erneut dem Risiko ausgesetzt hat, im Gefängnis zu landen. Unterdrückung ist Teil der Gesellschaft im Iran. Die Frauen zum Beispiel werden ständig unterdrückt. Aber wie haben sie reagiert? Haben sie sich unterdrücken lassen? Nein. Auch nach der heftigen und brutalen Niederschlagung ihres Aufbegehrens sieht man immer mehr und immer noch Frauen ohne Kopftuch auf der Straße. Und als Filmemacher sollte ich doch mindestens genauso mutig sein. Ein Filmemacher kann sicherlich im Gefängnis landen, man kann auch die Konsequenzen sehr, sehr hart erleben, das ist klar. Aber das gilt genauso auch für andere Menschen, mal mehr, mal weniger. Man muss sich fragen, ob man Teil dieser Gesellschaft ist oder nicht. Und wenn diese Gesellschaft immer wieder großen Mut beweist, dann sehe ich mich ebenfalls in der Pflicht.
Ja, der iranische Regisseur Rafa Panahi sieht sich in der Pflicht, mutig zu sein. Wie sich das im Film Ein einfacher Unfall ausdrückt, kann uns jetzt unser Filmkritiker Jörg Taschmann erklären. Hallo Jörg.
Ja, guten Abend.
Jörg, es geht also auch um die Hafterfahrung des Regisseurs. Wir haben es schon eben gehört, um sehr viel Auflehnung. Es ist also wirklich ein sehr mutiger Film und dieser Mut überträgt sich auch, wenn man ihn anschaut?
Es ist auf jeden Fall, ja, es ist in jeder Hinsicht ein mutiger Film, weil er wirklich bedroht ist und ist ja auch ganz interessant, dass jetzt iranische Regisseure dann für andere Länder antreten. Ne?
Frankreich jetzt.
Jetzt ist es Frankreich, im frühen Jahr war es ja der andere Film, Die Saat des heiligen Feigenbaums, der für Deutschland ins Rennen ging und das beide Filme vereint eben wirklich, dass mit einer gewissen Wut jetzt auch auf dieses Regime im Iran reagiert wird. Das ist auch in diesem neuen Film so. Das ist ja die Geschichte von Wahid, der ein Automechaniker ist und der hört plötzlich, dass da ein Kunde gekommen ist, der einen einfachen Unfall hatte der nämlich einen Hund totgefahren hat. Und er kennt diese Stimme. Er kennt diese Stimme. Er glaubt, einen Folterer wieder zu erkennen, der außerdem noch so ein Hinkebein hatte. Und dieses Geräusch von dieser Beinprothese, das hat sich bei ihm tief eingegraben. Und fast spontan entführt er den. In der Wüste hebt er schon ein Loch aus und will ihn eigentlich schon lebendig begraben. Aber dann sagt er ihm, ich bin das nicht. Du verwechselst mich. Und dabei kommt der Zweifel und sucht ehemalige Mithäftlinge, die ihnen vielleicht helfen könnten, diesen Mann wieder zu identifizieren, unter anderem auch Hamid, der besonders unter ihm gelitten hat. Da können wir kurz reinhören. Mhm.
Seit 5 Jahren streiche ich jetzt in meinen Albträumen mit meiner Hand über dieses beschissene, verfluchte Bein. Lass mich sofort los!
Zuerst müssen wir ganz sicher gehen.
Sicher gehen? Was redest du? 100 Mal hat er mich mit verbundenen Augen sein verfaultes Bein fühlen lassen, um seine Heldentaten und Tapferkeit in deren beschissenem heiligen Krieg zu beweisen. Jetzt lass mich los!
Beruhige dich.
Ja, und wenn wir von Mut geredet haben, ich finde es natürlich, dieser Film ist irgendwie heimlich gedreht worden, was erstaunlich ist, weil der nicht mehr im Taxi spielt, wie zum Beispiel Taxi Teheran, was natürlich ein bisschen einfacher war. Der spielt schon an verschiedensten Orten. Die fahren dann zum Beispiel auch diesen Geknebelten, den sie in einer Kiste versteckt haben, in so einem Van quer durch Teheran. Und da gibt es auch verschiedenste Orte, wo das eben gedreht worden ist. Aber es ist natürlich auch mutig von den Schauspielern, die da mitspielen, da auch mitgespielt zu haben, weil das ist jetzt kein Film, der irgendwo im Exil gedreht worden ist.
Also es ist die politische Dimension offensichtlich, die schon auch im Mittelpunkt steht, dass man einen Eindruck auch bekommt, wie es in dem Land zugeht, welche Repressionen da auf die Bevölkerung sozusagen einwirken. Aber man hat jetzt auch den Eindruck gehabt, auch bei dem Ausschnitt, dass es um die Figuren und ihre Emotionen, um ihre Beziehungen, um ihre innere Auseinandersetzung geht.
Ja, weil das ist eine ganz bunte, illustre Gesellschaft, die ihn da gemeinsam also entführt in gewisser Weise und sich nicht einig ist, was macht man jetzt mit dem und sich immer nicht ganz sicher ist, ist das auch wirklich derjenige? Sie haben ihn ja alle nie gesehen. Da ist zum Beispiel eine Frau, die will heiraten. Wir haben also sie immer in ihrem Hochzeitskleid mit ihrem Ehemann, der auch immer ganz schick gekleidet ist. Da ist die Hochzeitsfotografin, die auch unter diesem Eckball, wie er hieß, gelitten hat. Und dazu kommt der Hamid, und dazu kommt der Automechaniker. Also das ist schon auch, hat auch eine gewisse Art von Groteske und fast von Roadmovie, wie die den da immer hin und her karren. Andererseits ist es auch ein Rache-Thriller und ist auch ein zutiefst humanistischer Film, weil er gegen Ende dann so in der letzten halben Stunde dann noch ganz andere Fragen stellt und dann müssen sie, diese zusammengewürfelte Gemeinschaft, sich auch fragen, wie menschlich sind wir und wollen wir mit denselben Mitteln zurückschlagen? Also das ist schon ein Film, der sehr viel auch über den Iran sagt, wie kaputt diese Gesellschaft ist, dass sie überhaupt Leute so behandelt und in solche Extremsituationen bringt.
Klingt nach einem komplexen, vielschichtigen Film, der vielleicht tatsächlich Aussichten auf den Oscar für den besten internationalen Film hat?
Ich habe im ersten Moment geglaubt, ja, diesmal ja, aber dann ist mir eingefallen, bei diesen ganzen Pro-Palästina-Aktivitäten in Hollywood könnte es sein, dass er da auch wieder untergeht, weil da ja auch ein palästinensischer Film nominiert ist.
Aber wir müssen noch über einen zweiten Film reden, Jörg, der morgen in die Kinos kommt, eine deutsche Produktion, Schwesterherz heißt das Spielfilmdebüt von Regisseurin Sarah Miro Fischer. Es geht, man ahnt es schon, um eine besondere Geschwisterbeziehung. Hören wir auch da mal in den Trailer rein.
Als ich auf die Welt gekommen bin, da warst du schon da und hast auf mich gewartet. Hier ist Rose Berger. Ich habe eine Frage, weil ich habe einen Brief bekommen.
Ist Ihnen an dem Bruder irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen am nächsten Morgen?
Nee.
Nee?
Das muss irgendein Fehler sein. Warum steht denn da mein Name?
Samir hat so ein Verfahren gegen sich laufen.
Was für ein Verfahren?
Ja, also da wird ein Gerichtsverfahren anberaumt. Was wird diesem Bruder denn zur Last gelegt?
Also vielleicht ganz kleiner Rücklauf, bevor ihm was zur Last gelegt wird. Rose taucht eines Tages wieder bei ihrem Bruder auf, weil sie von ihrer Freundin rausgeschmissen wurde. Diese Beziehung ist kaputt gegangen. Und diese beiden, dieser Bruder, der ältere Bruder und diese junge Frau, die haben wirklich immer noch so ein ganz inniges Verhältnis. Sie steigt gleich bei ihm ins Bett ein und schläft am Fußende zum Beispiel. Also da sieht man, da ist so eine ganz große Nähe, auch fast so eine körperliche Nähe zwischen den beiden. Und dann wohnt sie einige Tage bei ihm und dem Bruder wird eine Vergewaltigung zur Last gelegt. Er hatte einen One-Night-Stand, obwohl er eine Freundin hat. Und sie hat das so ein bisschen auch mitbekommen und sagt dann bei der Polizei, sie hätte das alles gar nicht gewusst, aber hat immer Zweifel an ihrem Tun und zweifelt natürlich auch in gewisser Weise an diesem Bruder, den sie eigentlich so liebt. Also wenn sie zum Beispiel am Anfang dieses O-Tons da ihn so lobt, da hat sie gerade erfahren, was passiert ist, aber es ist gerade der Geburtstag des Bruders. Also da kommen dann auch so ganz viele Sachen in diesen Film mit hinein. Der ist leider auch ein bisschen überfrachtet, wie ich finde. Mhm. Formal ist der sehr stark, auch auf der Tonebene ist er ziemlich gut. Aber diese Bruder-Schwester-Beziehung und dann dieser Vorwurf, dieser Vergewaltigung, da geht nicht so alles immer zusammen, weil man sich dann immer fragt, ja, warum sprechen die sich nicht einfach aus, wenn sie doch diese innige Beziehung haben?
Es geht also auch hier um die Fragen, wie mit Schuld und persönlicher Verantwortung umzugehen ist. Das kann im Film ja eine Grauzone ergeben, wie wir es auch gerade gehört haben, oder eine ganz klare moralische Botschaft. Wie ist das hier?
Also ich fühlte mich an diesen Film erinnert, der kürzlich eben in die Kinos kam, After the Hunt mit Julia Roberts von Luca Guadagnino, wo es ja auch um sexuelle Belästigung geht, das aber ganz vielschichtig und ganz komplex, wahrscheinlich zu komplex für die heutige Zeit, weil den fast keiner im Kino gesehen hat. Und hier in diesem Film von der Regisseurin Sarah Miro Fischer, das ist ja eine Regiearbeit von der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, da geht es ihr viel mehr um diese Figur der Rose. Es geht viel mehr um diese Schwester und wie geht sie damit um diese Frau, die dann auch ins eigene Konflikte irgendwie stürzt. Auch das fand ich ein bisschen übertrieben, weil es von dieser Schwester-Bruder-Beziehung dann wieder so ein bisschen wegführt. Und sie findet dann am Ende aber doch einfache Lösungen. Also am Ende gehen wir aus diesem Film und wissen eigentlich alles. Sie hat alles aufgelöst. Das finde ich eigentlich schade. Mir hätte es besser gefallen, wenn da ein bisschen mehr Komplexität und viel, viel mehr Fragen übrig geblieben wären. Mhm. Aber es ist teilweise schon ein sehr sehenswerter und auch ein sehr packender Film.
Okay, also eine große Empfehlung und eine halbe. Jörg Taschmann mit den Filmen der Woche, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ein einfacher Unfall und Schwesterherz sind dann ab morgen in den deutschen Kinos zu erleben.
Das Deutsche Nationaltheater in Weimar ist Thüringens überregional bekannteste Theaterbühne und auch ein wichtiger Ort der Demokratiegeschichte. 1919 trat dort die neu gewählte Deutsche Nationalversammlung zur verfassungsgebenden Sitzung zusammen. Daher stammt übrigens der Name Weimarer Republik. Nun kommt die geplante Sanierung des Gebäudes wieder in Gang. Wie die Stadt mitteilte, übernimmt das Berliner Büro für Architektur und Design, Studio Querz, die Generalplanung für das Großprojekt. Ein Rechtsstreit hatte das Vergabeverfahren für die Sanierung 14 Monate lang verzögert. Der Entwurf sei fachlich stark und harmonisch, sagte Stabsstellenleiterin Karen Büchner dem MDR. Gelobt wurde außerdem der sensible Umgang mit dem denkmalgeschützten Gebäude und die klar gesetzte bauliche Ergänzung am Sophienstiftsplatz. Auch das Theater zeigte sich zufrieden. Studio Querz habe die DNA unseres Hauses verstanden, erklärte Chefregisseur Valentin Schwarz gegenüber dem MDR. Ab 2029 soll mit dem Bau begonnen werden. Die Stiftung Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds will in diesem Jahr 480.000 Euro in die Renovierung sakraler Denkmäler stecken. Diese seien ein Teil des Kulturerbes, das deutsche und jüdische Einwohner der böhmischen Länder geschaffen haben, teilte der Zukunftsfonds mit. Gefördert wird etwa die Sanierung von 18 Kirchen, 2 Synagogen sowie 6 deutschen und 4 jüdischen Friedhöfen auf tschechischem Gebiet. Die Generation der Zeitzeugen, die mit diesen Orten Erinnerungen an ihre Kindheit oder an ihre Vorfahren verbanden, verschwinde langsam, so die Stiftung. Dass verfallene Kirchen, deutsche Friedhöfe oder zerstörte Grabmale jüdischer Familien aber auch heute noch zu neuem Leben erwachten, sei vor allem den Bemühungen von jüngeren Menschen, Bürgerinitiativen und Einzelpersonen zu verdanken. In den USA müssen Künstler immer öfter ihre eigenen Museumsausstellungen selbst finanzieren. Das berichtet das Branchenmagazin The Art Newspaper. Demnach haben nach der Streichung öffentlicher Zuschüsse durch die US-Regierung kleine bis mittelgroße Kultureinrichtungen ihre wichtigste Förderung verloren. Für klamme Museen sind Ausstellungen dann oft die ersten Posten, die gekürzt werden. Künstler, die von keiner oder nur einer kleinen Galerie vertreten werden, haben aber kaum Finanzierungsquellen, um diese Budgetlücken der Museen auszugleichen. Laut der gemeinnützigen US-Förderorganisation Fountainhead Arts stellten knapp 100 Kunstschaffende Anträge. Die verfügbaren Fördermittel wurden bereits um mehr als das 14-fache überschritten. Unter den Antragstellern sei ein Künstler gewesen, der für die Biennale in Venedig ausgewählt worden war. Die Fördergelder sollen helfen, Ankäufe, Ausstellungen, öffentliche Programme und die Erstellung von Inhalten zu finanzieren.
Zu Beginn des Jahres haben wir hier in Fazit eine kleine Hoffnungsreihe gestartet mit dem Titel Frieden und Versöhnung in einer friedlosen Welt. Wir sprachen zum Beispiel mit Kulturschaffenden wie dem Theaterregisseur Armin Petras, redeten über die Wahrheitskommissionen in Südafrika und auch über den Westfälischen Frieden. Heute zum Abschluss unserer Reihe haben wir die Autorin und Friedensaktivistin Joana Osman eingeladen. Sie ist die Tochter eines palästinensischen Vaters und einer deutschen Mutter. 2023 erschien ihr Roman »Wo die Geister tanzen« über ihre palästinensische Familie, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kunstförderpreis. Und im vergangenen September hat sie ihren Essay »Frieden, eine reale Utopie« veröffentlicht. Sprechen wir über diese Utopie. Schönen guten Abend, Frau Osman.
Hallo, guten Abend.
Frau Osman, wie verliert man gerade beim Blick auf die aktuelle Weltlage nicht den Glauben an Frieden?
Ja, das ist schwer, ne? Ja, ich glaube, dass es sehr schwierig ist, in dieser aktuellen Weltlage nicht den Mut oder die Hoffnung zu verlieren. Aber ich glaube, dass es eine Notwendigkeit ist, nicht die Hoffnung auf Frieden zu verlieren, beziehungsweise den Frieden auch immer mitzudenken und den Frieden als übergeordnetes Ziel zu bewahren. Das ist, glaube ich, so eine Art Pflicht, die wir jetzt alle haben.
Das ist eine Pflicht, optimistisch zu bleiben in diesen schwierigen Zeiten. Aber schaffen Sie das immer? Gibt es da Tage, wo Sie sagen, nee, also heute finde ich es wirklich auch selber schwierig, diesen Optimismus in mir wachzuhalten?
Ja, absolut, natürlich. Und ich bin auch dem Wort Hoffnung gegenüber relativ skeptisch eingestellt. Also Hoffnung hat für mich immer etwas so Passives. Man hofft, dass es an einem vorbeigeht oder man hofft, dass irgendjemand das Problem dann lösen wird. Für mich ist es wichtig, aktiv zu bleiben, also nicht nur informiert zu bleiben, sondern auch aktiv zu bleiben. Natürlich fällt mir das selber manchmal sehr schwer und natürlich, ja, ist man entsetzt ob der Weltlage, aber ich glaube, dass die Menschheit immer nach vorne strebt und es gibt immer wieder Rückschläge in Richtung Barbarei und Krieg und Nationalismus, aber ich denke, dass die große Mehrheit der Menschen auf jeden Fall für den Frieden, für einen wirklich positiven Frieden zu gewinnen ist.
Schauen wir mal in die konkreten Situationen hinein. Wie nehmen Sie denn die Lage in Gaza wahr, zum Beispiel den dortigen Waffenstillstand? Die mediale Berichterstattung ist ja stark zurückgefahren. Wir kriegen gar nicht mehr so viel mit. Offenbar kontrolliert Israel auch, welche Journalistinnen und Journalisten Zugang bekommen. Wie nehmen Sie die Lage wahr? Gibt es da sowas wie eine Annäherung an Frieden, womöglich an eine Art Versöhnung vor Ort? Ist das überhaupt vorstellbar im Augenblick?
Im Augenblick ist das absolut nicht vorstellbar. Und ich nehme die Lage in Gaza als hochgradig problematisch wahr. Natürlich gibt es jetzt keine direkten Kampfhandlungen, wie es sie im ganzen vergangenen Jahr gab. Aber die Lage ist absolut desaströs. Also für die Menschen vor Ort, gerade jetzt im Winter, es gibt Regen, es gibt Stürme, die Zelte schwemmen weg. Es ist eine humanitäre Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, von der wir hier fast nichts mehr hören und nichts mehr mitbekommen. Ja, und dass Israel die Informationen eingeschränkt hat, das war schon während des Krieges so. Also es ist tatsächlich so, dass wir von Frieden wahnsinnig weit entfernt sind, natürlich. Denn es ist jetzt ein Waffenstillstand und das Schweigen der Waffen, also es ist noch kein Frieden. Frieden ist nichts, was passiert, wenn ein Krieg zu Ende geht oder wenn ein Waffenstillstand ausgehandelt wird.
Da müssen jetzt konkrete andere Dinge auch noch passieren für die Menschen vor Ort. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen selbst möglichst handeln, nicht passiv sein, nicht einfach nur hoffen. Sie haben schon 2012 die israelisch-palästinensisch-iranische Friedensbewegung Peace Factory gegründet, um zu zeigen, dass auch in schwierigen Zeiten das anders machbar ist, haben sich gegen Dehumanisierung stark gemacht. Wie sind Ihre Erfahrungen damit verlaufen? Welche Reaktionen haben Sie da vielleicht auch gerade in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit erlebt? Wie geht's der Peace Factory im Moment?
Also ich habe sie nicht gegründet, ich habe sie mitgegründet, gemeinsam mit einem israelischen Grafikdesigner und Aktivisten, Ronny Edri aus Tel Aviv. Und unser Anliegen war es, dass wir Menschen aus Konfliktregionen, also zum Beispiel aus Israel und dem Iran oder Israel und den Palästinensergebieten, miteinander ins Gespräch bringen. Nicht nur um zu reden, denn es gibt immer schon diese Gesprächsgruppen, sondern tatsächlich, um sich auf einer persönlichen Ebene freundschaftlich kennenzulernen. Das ist absolut neu gewesen damals. Und es ist tatsächlich so, dass gerade der Nahostkonflikt ein Paradebeispiel dafür ist, wie Dehumanisierung wirklich im Sinne einer Gehirnwäsche funktionieren kann. Ja. Man baut ein Feindbild auf, man sieht auf der anderen Seite nichts als eine gesichtslose Masse und diese Masse ist dann eine Bedrohung. Das ist quasi die Grundlage jeglicher Entmenschlichung. Und was wir getan haben, war den Menschen im Nahen Osten, also in Israel, in Palästina, in dem Iran, in den vielen anderen Ländern, ein Gesicht zu geben wieder und eine Stimme zu geben und die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das war eine Art Rehumanisierung, wenn man so will.
Und haben Sie da gemerkt, das ist genau das, was die Menschen eigentlich auch brauchen, aber man erreicht womöglich nicht genug Menschen, die man auch so zusammenbringen kann, damit sich auch gesellschaftlich was ändert?
Wir hatten nie den Anspruch, den Nahostkonflikt auf diese Art zu lösen. Wir hatten aber immer den Anspruch, einzelnen Menschen die Möglichkeit zu geben, den sogenannten Feind persönlich kennenzulernen. Das war quasi alles, was wir wollten und das hat extremst gut funktioniert. Und wir haben gemerkt, dass es eine sehr, sehr große Sehnsucht sowohl bei den Palästinensern als auch bei den IranerInnen als auch bei den Israelis gab, wirklich Kontakt aufzunehmen zu Menschen auf der sogenannten anderen Seite. Und viele dieser Freundschaften, die damals entstanden sind, viele sind online entstanden, das sind dann ja Chat-Bekanntschaften gewesen, aber es haben sich viele Leute auch tatsächlich im realen Leben getroffen. Und viele, viele dieser Freundschaften haben bis heute Bestand und das halte ich für extrem bemerkenswert, denn gerade im jetzigen politischen Klima in Israel und in Palästina, dass es da immer noch Leute gibt, die seit über 10 Jahren miteinander befreundet sind, einander beistehen, einander helfen und miteinander auch mitleiden. Das empfinde ich nach wie vor als wirklich bemerkenswert.
Wir leben ja auch in einer Zeit, in der diese unversöhnliche Feindseligkeit und Lagerbildung eigentlich überall immer weiter zunimmt. Nicht zuletzt durch Polarisierungen auch in den sozialen Medien, gerade auch bei jungen Menschen. Das sehen wir im Zusammenhang mit dem Israel-Gaza-Konflikt ja auch in Deutschland ganz massiv. Kann man da gerade, wenn es um diese Social-Media-Dominanz geht, irgendwie auch einen Weg rausfinden wieder?
Ja, ich glaube, der Punkt ist, dass vielfach wird der Nahostkonflikt, gerade wenn man ihn von außen betrachtet, ohne wirkliche Kenntnis, ohne wirklich historische und politische Zusammenhänge in ihrer Tiefe zu kennen und begriffen zu haben, dann neigt man sehr dazu, den Konflikt zu simplifizieren. Dann ist man schnell dabei, den Schuldigen auszumachen, je nachdem, wo man das dann sieht. Entweder ist dann Israel alleine schuld oder die Palästinenser sind alleine schuld. Und das ist das, was zu dieser Polarisierung eben sehr, sehr beiträgt. Und der Punkt ist natürlich, das ist der komplexeste Konflikt unserer Zeit. Und er ist so komplex, weil er in allererster Linie auf beidseitigem Trauma gründet. Also beide Seiten sind tatsächlich Opfer dieses Krieges. Wir finden auf beiden Seiten Traumatisierungen, die ja jeder Beschreibung spotten. Und wir finden aber auch auf beiden Seiten Verantwortlichkeit. Und die Gleichzeitigkeit auszuhalten, die Gleichzeitigkeit des Leides, dass auf beiden Seiten Menschen leiden, dass auf beiden Seiten Menschen traumatisiert wurden und werden und dass auf beiden Seiten Verantwortlichkeit ist. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, einen gesünderen Diskurs zu führen, dass wir aushalten, dass es eben nicht nur die Bösen und die Guten gibt, sondern dass es sowohl als auch auf beiden Seiten gibt.
Und in Ihrem Buch Frieden, eine reale Utopie, nennen Sie ja auch 3 Schritte, die wir als Gesellschaft unternehmen müssen, um zu mehr Frieden zu kommen. Also ganz konkret, wie sehen diese 3 Schritte zusammengefasst aus?
Ja, zuallererst mal müssen wir verstehen, was in der Welt gerade passiert und wie all diese einzelnen Krisenherde miteinander zusammenhängen. Also die Rede ist tatsächlich von einer sogenannten Polykrise. Eine Polykrise ist ein Zustand, in dem sich mehrere einzelne Krisen gegenseitig bedingen und verstärken. Also wie zum Beispiel die Situation in den USA, die Situation im Russland-Ukraine-Konflikt, der Nahostkonflikt, der Klimawandel. Das sind alles keine singulären Probleme, sondern alles hängt mit allem zusammen. Und das ist der erste Schritt, das zu verstehen. Das zweite ist, die Dinge beim Namen zu nennen, verbalisieren. Wir müssen uns absolut abgewöhnen, Dinge beschönigend mit Euphemismen zu bezeichnen. Also wir müssen Faschismus beim Namen nennen, wenn wir ihn sehen. Wir müssen Menschenrechtsverletzungen beim Namen nennen. Wir müssen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beim Namen nennen. Wir müssen Völkerrechtsverletzungen klar benennen. Und der dritte Schritt ist, dass wir uns dringend global vernetzen müssen. Also wir müssen unsere Probleme nicht nur singulär sehen und die Lösungen singulär, sondern eben alle miteinander, die für einen positiven, einen echten, nachhaltigen Frieden stehen und sich damit identifizieren können. Menschen, die sich mit der Demokratie identifizieren, Menschen, die den humanistischen Grundgedanken hochhalten, gibt es überall in jedem Winkel der Erde. Das Problem ist nur, dass wir uns miteinander nicht vernetzen. Also es gibt verschiedene zivilgesellschaftliche Bewegungen, wie zum Beispiel aktuell im Iran, die wir von hier aus natürlich auch unterstützen könnten und auch müssten. Genauso wie zivilgesellschaftliche Bewegungen in Israel, in Palästina, in den USA, in Russland und natürlich auch in Europa. Und wenn wir uns vernetzen würden, hätten wir sehr viel mehr Macht.
Dann ist das also vielleicht die optimistische, positive Sicht auf das neue Jahr 2026. Wir müssen uns wenigstens vernetzen.
Das wäre schön.
Die Autorin und Friedensaktivistin Joanna Ossmann, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Frieden, eine reale Utopie, der Essay von Joanna Ossmann, ist erschienen im Penguin Verlag. Und im April kommt ihr neuer Roman heraus, Wenn wir vom Fliegen träumen. Es sind Orte, die Zugang bieten zu Wissen, Unterhaltung, großer Literatur. Wir stellen Ihnen in Fazit ganz besondere Bibliotheken vor. Heute geht's nach Leipzig. Dort gibt es seit über 130 Jahren eine Bibliothek für Sehbehinderte und Blinde. Bis vor kurzem war sie noch bekannt als Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Sie wurde aber inzwischen umbenannt zum Zentrum für barrierefreies Lesen. Unser Korrespondent Alexander Moritz stellt uns diesen besonderen Ort vor.
Maurice Schönefeld lässt sich gerne von Kochbüchern inspirieren. Seine Frau Jacqueline liebt Biografien. Beide sind erblindet. Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen ist für sie eine wichtige Anlaufstelle.
Wir leihen uns eigentlich hauptsächlich Hörbücher aus.
Wir lesen auch viele Sachbücher, Kochbücher. Wir müssen jeden Tag lesen, das ist so wie eine Sucht.
Seit fast 40 Jahren nutzt Jacqueline das Angebot der Spezialbibliothek.
Es gibt so eine Bücherliste, die kriegt man zugeschickt, da kann man stöbern oder dann im Internet oder in der App. Da stehen auch immer die Neuerscheinungen drin.
Der Katalog umfasst inzwischen über 100.000 Medien. Auch weil Blindenbibliotheken andernorts geschlossen und die Bestände hierher überführt wurden. Damit ist die Leipziger Bibliothek die größte Mediensammlung für Seh- und Lesebehinderte in Deutschland. Der Bestand reicht von Romanen, Sachbüchern über Zeitschriften und Kochbücher bis zu Musiknoten. In gedruckter Form, in der tastbaren Blindenschrift Braille, ebenso wie als digitale Datei, die man sich auf einem speziellen Lesegerät anzeigen lassen kann. In Leipzig gibt es auch Kinderbücher in Brailleschrift mit tastbaren Bildern. Ein flauschiges Schaf und der pelzige Krüffelo zum Beispiel. Sie helfen blinden Kindern, die Brailleschrift zu lernen. Die Kinderbücher begeistern aber auch Ältere wie die Schönefelds.
Ich kann erstmal Tasten lernen, verschiedene Formen, verschiedene Materialien, dass die Finger auch sensibel gemacht werden, dass sie dann in der ersten Klasse die Punktschrift lernen können. Also das ist ja auch nicht so ohne. Ne?
Ein Lesesaal hat die Bibliothek nicht, aber Menschen aus ganz Deutschland können hier Medien ausleihen, erklärt Bibliotheksleiterin Nina-Katrin Beer.
Die physischen Medien verschicken wir per Post als Blindensendung und die digitalen Medien kann man eben runterladen über den Online-Katalog oder auch mit der Alexa zum Beispiel nutzen.
Am häufigsten ausgeliehen werden Hörbücher im sogenannten Daisy-Format. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörbüchern sind diese Audios besonders fein untergliedert.
Und man will sich ja nicht immer alles von A bis Z anhören. Also bei einem Roman mag das noch ganz nett sein, aber bei einem Kochbuch wird es dann schon schwierig. Und dieses Daisy-Format erlaubt eine kapitelweise Navigation, bei den Zeitschriften sogar wortweise Navigation.
Die Bibliothek blickt auf eine lange Geschichte. 1894 von Frauen aus der Leipziger Verlagslandschaft gegründet, als Verein für Hochdruckschrift, entstand später daraus die Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Heute umbenannt in Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen. Rund 10.000 Menschen nutzen die Angebote regelmäßig, sagt Bibliothekssprecherin Christiane Felsmann.
Da gehören Menschen zum Beispiel dazu, die Legasthenie haben, Parkinson-Patienten, die ein Buch nicht halten können, Schlaganfallpatienten, aber auch vielen anderen Menschen, denen es nicht möglich ist, herkömmliche Medien zu lesen.
Betrieben wird die Bibliothek vom Land Sachsen. Rund 100 Menschen arbeiten hier, die meisten in den angeschlossenen Werkstätten, denn die Bibliothek stellt viele der Bücher selbst her.
Wir nehmen ein herkömmliches Buch und übertragen sie tatsächlich. Diese Vorlage muss in diese Breilschrift gebracht werden, sie muss in den Großdruck gebracht werden. Und bei Hörbüchern ist es so, dass wir immer noch einen ganz großen Teil bei uns auch selbst aufsprechen.
Denn viele Bücher gibt es nicht als Hörbuch, insbesondere Sachbücher.
Pro Jahr erscheinen ungefähr 80.000 Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Und davon schaffen wir ca. 10%. Da sind wir schon sehr, sehr gut und sehr weit. In vielen Ländern 5-7% sind normal.
Im Erdgeschoss legt Drucker Oliver Schmidt dicke Papierbogen in eine Druckmaschine. Die prägt darin Buchstaben in Breitschrift.
Das ist eine Zeitschrift, Ratgeber aktuell.
15 Zeitschriften werden hier regelmäßig gedruckt, unter anderem die Kinderzeitschrift Giolino. Die nötigen Druckplatten werden im Haus selbst gesetzt. Daneben fertigen die Werkstätten in Leipzig auch Tastmodelle, zum Beispiel für Ausstellungen.
Wer sich mal in großen Museen umschaut und dort vielleicht einen Reliefführer, Darstellungen sieht, wird ab und zu mal DZB lesen irgendwo auch erkennen und dann kommt das aus unserem Haus.
An einer anderen Maschine werden gerade Flyer gedruckt, mit farbiger Schrift für Sehende und Breischrift für Nichtsehende.
Schauspiel Leipzig beispielsweise machen das auch immer. Also viele Kultureinrichtungen, die regelmäßig Informationen rausgeben und das auch mit Breil versehen, drucken das halt dann tatsächlich hier bei uns. Aufwand ist wirklich enorm, aber es ist wert, weil dann können alle das Gleiche lesen.
Jacqueline Schönefeld sagt, sie hat hier in der Leipziger Blindenbibliothek schon über 1000 Bücher ausgeliehen, mindestens.
Alexander Moritz war für uns im Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen. Morgen setzen wir unsere Reihe in Fazit fort, dann begeben wir uns in die Bibliothek des Deutschen Bundestags. Doch bevor es soweit ist, schauen wir jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Arno Orzesek hat sie für uns aufgeschlagen.
Schlechte Laune ist auch keine Lösung, titelt die Wochenzeitung Die Zeit, in der Carsten Broster, Hamburger Senator für Kultur und Medien, pauschal behauptet, wir alle haben uns ins Misslingen verliebt. Das nervt nicht nur, es ist brandgefährlich. Zur Absicherung seiner These zitiert Broster den Philosophen Ernst Bloch. Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Es ist dringend nötig, so Broster, diese Erkenntnis jedem Einzelnen im Land wieder ins Bewusstsein zu hämmern. Bloch würde verzweifeln, wenn er unsere heutigen Debatten sähe. Ins Gelingen verliebt, wie er es vorschlug, ist nämlich kaum noch jemand. Stattdessen ist die Öffentlichkeit zu einem besonderen Überbietungswettbewerb verkommen. Gewonnen hat, wer die dramatischste Beschreibung des bevorstehenden Untergangs liefert. Entscheiden Sie bitte selbst, ob Brosters Gegenwartsbeschreibung in der Zeit zutreffend ist. Uns erscheint sie entschieden zu einseitig und unkonkret. Aber bevor wir deshalb schlechte Laune bekommen, die ja laut Broster auch keine Lösung ist, erfreuen wir uns lieber an Elisabeth von Taddens Gespür für Schnee. Der Schnee im Mondlicht, ein Energiegenerator, findet die offenbar gut gelaunte Zeitautorin. Plötzlich grüßten wildfremde Menschen auf der Straße einander, während der allen gemeinsame Schnee unter den Sohlen laut knirschte, bisschen wie Neujahr, wo ja auch wie beseelt herumgegrüßt wird, und es klingelten unerwartet die aus dem Nachbarhaus, vierter Stock, um zu fragen, man habe doch Kinder gehabt, ob es den Schlitten noch gäbe, ob man ihn gar verleihen würde. Plötzlich bewegt sich etwas in der müden Gesellschaft, weil alles weiß ist, als wäre da noch etwas Energie zu verbrauchen. Schneeselig, Elisabeth von Tadden in der Zeit. Unabhängig vom Wetter, energiegeladen und ins Gelingen verliebt, äußert sich in der Wochenzeitung Der Freitag die französisch-marokkanische Schriftstellerin Laila Slimani. Von Sheila Behjat angesprochen auf den Titel ihres jüngsten Romans »Tragt das Feuer weiter«, erklärt Slimani, »Für mich ist der Titel eine Öffnung in die Zukunft. Es ist ein Satz gegen Nostalgie. Keine Frau kann sagen, früher war alles besser. Nostalgie ist ein Luxus für weiße Männer.« Für uns liegt mehr Potenzial in der Zukunft als in der Vergangenheit. Häuser brennen, Leben gehen verloren und trotzdem, wir kämpfen nicht nur für uns. Wir nehmen das Feuer und gehen weiter für die nächste Generation. Frauen haben das seit Jahrhunderten getan. Zu der Tendenz in Europa, Migration abzulehnen und die Zeit möglichst zurückzudrehen, bemerkt Slimani, es gibt kein Zurück. Die Idee, man könne alles ablehnen und zurückdrehen, ist eine Lüge. Unsere einzige Option ist Humanismus. Alle müssen sich anstrengen, anstrengen, dazuzugehören und anstrengen, willkommen zu heißen. Wir können etwas Neues bauen, etwas Schönes. Und dafür braucht es Mut. Optimismus ist eine Pflicht, wenn man lebt. Laila Slimani im Freitag. Gar nicht optimistisch hat sich die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen geäußert, und zwar nachdem US-Präsident Trump erneut seine Absicht kundgetan hat, in Grönland einzumarschieren. Sollte es so kommen, sei alles vorbei, meinte Frederiksen. Dazu Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ist bemerkenswert, dass eine Politikerin hier die engen Bahnen der politischen Funktionsrhetorik verlässt und ins Ungefähre einer metaphysischen Redeweise eintritt. Einer Vorstellungswelt, die uns das Ende von allem, man will hinzufügen, allem Gewohnten, vor Augen führt und nicht versucht, das potenziell Umstürzende der Vorgänge psychologisch abzufedern. Es ist jene Urangst vor der Apokalypse, die Menschen immer schon geschreckt, aber auch diszipliniert hat, die jetzt wieder Macht über das europäische Bewusstsein zu gewinnen scheint. Simon Strauß in der FAZ unter dem deprimierenden Titel »Wir kommen nicht davon«. Das sollen für heute aber nicht unsere letzten Worte sein, darum verabschieden wir uns mit einer anderen FAZ-Überschrift. Bleiben Sie bitte zuverlässig zuversichtlich.
Arno Orzesek mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie mit dabei waren.